To Pod OneCast.
Der Podcast mit Brummel.
Oh, Ruhe jetzt. Was ist denn hier los? Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Leute, die Woche war anstrengend. Aber ich habe euch einen kleinen Weekly Filmriss mitgebracht. Ich sehe es förmlich vor meinen Augen. Also an die Details, wo ich mich noch erinnern kann, sind auf jeden Fall eine Serie, die ich schon in meiner Kindheit sehr gerne geschaut habe. Gerade nach der Schule, Nachmittag, 13, 14 Uhr und auch am Wochenende lief die Sitcom Malcolm mittendrin. Ich glaube, die werden viele von euch noch kennen, gerade so mein Jahrgang, 97, 98, 99, werden die Serie kennen und ich denke auch lieben. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum ich die Serie so lieb. Wird immer damit begonnen, es war quasi immer unabhängig mit der Storyline von der eigentlichen Folge so ein kleiner Einspieler am Anfang. Dann kam dieser legendäre Intro-Song, den ich bis heute noch immer lautstark mitsingen muss. Und dann kam eben die eigentliche Folge. Und die Serie hat halt schon, teilweise war die schon echt deftig. Wenn man bedenkt, dass die ab 6 oder 0 Jahren war, was auch die Ausdrucksweise und quasi mehr oder weniger gezeigt hat, ey, mit einem beschissenen Fehlverhalten kannst du es weit bringen. So nach dem Motto, du musst nicht unbedingt ein guter Mensch sein oder gute Sachen machen. Nee, du musst dich einfach nur smart anstellen beim Betrügen oder Lügen. Das war so die Prämisse quasi. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der Philipp.
Ich habe schon wieder Leute klatschen gehört, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, was die immer hier machen. Wer lässt die eigentlich rein?
Jesus, Alter.
David, also...
Mach mal ein bisschen ruhiger. Naja, ja, wir sind wieder hier, ne?
Genau.
Für die Leute.
Kurze Frage, Philipp, Malcolm mittendrin, hast du die Serie damals geschaut, oder?
Ja, klar. Lief halt im Fernsehen.
Genau.
Aber jetzt nie wirklich durchgeguckt.
Gibt's auf Amazon Prime momentan. Mhm. Kann ich sehr empfehlen.
Ey, aber war schon geil. Ey. Gerade der Intro-Song. Da fühle ich dich.
Es ist geil. Ich liebe die Serie echt. Es ist so ähnlich wie Scrubs. So auf dem, hat für mich so einen Stellenwert wie Scrubs Staffel 1 bis 7. Mehr Scrubs Staffeln gibt's ja nicht offiziell. Die anderen erkläre ich jetzt unkanonisch. Die, wo danach kam.
In dem Sinne erstmal auf Anstoßen auf das neue Wachwerden.
Genau. Immer noch bewaffnet mit Glühwein. Wann ist denn eigentlich die Glühweinsaison offiziell beendet?
Das ist eine gute Frage. Was meint ihr, Leute? Ich würde sagen, nach den Weihnachtsfeiertagen?
Echt? Schon so früh?
Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt mal spontan sagen. Ich bin nicht so der Glühweintrinker.
Ich würde sagen, wenn der Frühling beginnt.
Wann beginnt denn der Frühling?
Ich glaube, im Februar, glaube ich.
Ja, das ist auch ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Irgendwann nach Heilige Drei Könige oder
so. Das ist dann so ein fließender Übergang.
Das passt schon.
Da wirft man ja auch normal dann den Baum raus, den Weihnachtsbaum, ne? Nach den Heiligen Drei Königen.
Ja, so alles, was man nicht mehr braucht, ne?
Genau.
Alles, was einen
Kinder, wo einen traurig macht, Kinder, Lebenspartner, Partnerin.
Leere Bierkästen, alles drauf.
Rechnungen, alles mit dem Weihnachtsbaum entsorgt.
Ja.
So, ihr habt vielleicht schon am Tonfall gemerkt, die heutige Folge, da tun wir uns so ein bisschen auskotzen, ja.
Heute wird ein bisschen ruppiger vielleicht.
Ja, wird ein bisschen upgeraged, das mögen wir auch sehr ab und an.
Die Leute kennen uns ja sonst als die Gentlemen vor dem Herrn.
Genau.
Für unsere spezielle Ausdrucksweise, die ihresgleichen sucht in ihrer Formalität.
Seriosität. Und immer top aktuell, top notch recherchierte Themen.
Genau.
Aber heute mal kein recherchiertes Thema, ja, sondern aus dem Bauch heraus. Gut, ein paar Stichpunkte haben wir uns gemacht. Aber im Endeffekt wollen wir einfach nur unseren Zorn und unseren Wut auf bestimmte Publisher und Spiele lenken. Die bekommen genau. Nämlich heute ordentliche Fett weg.
Es kam ja schon eine Folge zu unseren Top 3 Games of all time, die wir jetzt so einordnen würden. Und heute kommt das leider sehr unschöne Spiegelbild davon. Unsere Flop 3 Games.
Ja.
Und ja, man muss, glaube ich, vorneweg sagen, nicht unbedingt Scheißspiele, die katastrophal zu spielen waren. Da gibt es auf jeden Fall sehr schlimme Kandidaten, wirklich unspielbare Spiele. Aber ja, auf jeden Fall so unsere größten Enttäuschungen, die wir so mit der Videospielbranche erleben mussten. Sagen wir es so.
Ja, ich meine, ich fand es deutlich schwerer, jetzt irgendwie Negativbeispiele zu finden als positive. Also vor allem bei der Liste, wo wir die Lieblingsgames gemacht haben, war es relativ einfach, Spiele zu finden. Es war nur schwierig, sich auf 3 zu beschränken.
Ja.
Und bei den jetzigen Flop-Games war es schwierig, erstmal 3 Spiele zu finden.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir halt gerne zocken.
Ja.
Weil, zocken ist ja eigentlich was Schönes. Aber wie so viele Dinge im Leben hat auch das Zocken so seine schlechten Seiten, die uns auch ein bisschen sauer machen. Ich glaube, heute könnte ein bisschen rauer werden im Ton. Aber wie gesagt, es ist unsere subjektive Meinung mal wieder, wie so oft in diesem Podcast. Deswegen fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, wenn ihr heute irgendwas hört, was euch nicht so gefällt. Aber ich glaube, wir hauen heute einfach mal raus.
Ja, das ist eher ab 18 der Podcast. Das heißt, wir dürfen verfickt nochmal fluchen, wie wir wollen. Und diese beschissenen Games, die runtermachen.
Hallo und herzlich willkommen zu Two-Pot One Cast, dieser Fick-Folge, auf die ich gar keinen Bock habe, wegen dieser verdammten Scheiße, die wir heute besprechen.
Das ist geil, das ist so unsere Stressbewältigung. So, fangen wir doch erstmal an. Mit dem ersten Game. Fang mal an, Philipp. Was hast du dir denn Unschönes rausgesucht?
Ich muss gerade mal auf meine Liste schauen, was ich denn dran nehmen möchte. Ja. Also, eine von meinen größten Spielenttäuschungen. Wie gesagt, wir reden hier nicht nur vorrangig nicht über Spiele, die absolut schrecklich zu spielen sind. Das durchaus nicht. Aber über unsere größten Enttäuschungen generell. So. Fangen wir mal so an. Ich bin vom Ursprung her ein Riesenfan, wirklich ein Riesenfan der Assassin's Creed-Reihe. Teil 2 ist auch echt einer meiner absoluten Lieblinge. Da lässt der Jan auch glatt mal was vom Tisch fallen, voll lauter Schreck oder Stolz oder was auch immer.
Ich habe Angst.
Jan hat schon Angst. ich bin eigentlich ein Riesenfan der Assassin's Creed-Reihe oder was? Schön deutsch ausgesprochen. Nee, der Assassin's Creed-Reihe und und das erste Spiel, was ich anführen möchte, ist jetzt tatsächlich auch unbedingt nicht ein schlechtes Spiel, sondern einfach eins, was mich in dem Sinne enttäuscht hat, wo ich mich auch selber mal zur Rechenschaft ziehen muss, weil ich es einfach in meinem damaligen Ich gnadenlos overhyped habe. Und zwar reden wir heute als erstes über Assassin's Creed 3 aus dem Jahre 2012.
War echt 2012 ist er schon her? What?
30. Oktober 2012, Erst Erscheinungsdatum.
Ich hab's damals zu Release gehabt.
Ja. Ich hab's dann auch zu Weihnachten bekommen, 2012, das weiß ich auch noch. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht grob sagen, dass das ein katastrophal schlechtes Spiel ist. Aber es war einfach etwas, was mich in dem Sinne unterwältigt hat, weil es in seiner Form schon versucht hat, neue Wege einzuschlagen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz basic mit der Story wieder an, damit die Leute grob wissen, worüber wir reden.
Genau, richtig, ja.
Ja, die Assassin's Creed-Reihe fasst sich namensgebend mit dem Assassinenorden. Und im dritten Teil geht es eben darum, dass man ganz am Anfang einen Templer oder angehenden Templer namens Hafen Kenway spielt, der von London aus in England in die neue Welt übersiedelt nach Boston. Und das spielt im Jahre 1771, glaube ich, kurz bevor der Unabhängigkeitskrieg in den USA oder USA gegen das British Empire so wirklich losgetreten wird. Und dieser Hathem hat eben einen Sohn mit einer Indianerin zusammen namens indianischer Name, sorry für die Aussprache. Ich glaube, das ist noch schwerer als Französisch.
Ich glaube, da ist
Radun Hagerdon wird da, glaube ich, ausgesprochen. Auf jeden Fall englischer Name, der ihn dann gegeben wird, Connor Kenway. Und ja, ich glaube, wer Assassin's Creed kennt, der weiß eigentlich so die Grundstory.
Templer gegen Assassine.
Ja, der Typ wird irgendwann Assassine und kämpft dann gegen die Templer. Ja, was fand ich jetzt an diesem Spiel so unterwältigend? Ich kam quasi frisch aus der Ezio-Trilogie, die meiner Meinung nach wirklich brillant war. Und ja, Assassin's Creed 3 hat ein Stück weit versucht, neue Wege einzuschlagen, hat auch eine neue Grafik-Engine benutzt, die mir damals, das habe ich auch noch in Erinnerung, die zwar solide war, aber meinen Ansprüchen nicht so gefallen hat, weil man irgendwie auch noch von der Ezio-Trilogie die alte Grafik-Engine gewohnt war, aber das ist so eine Nebensache. Was mir halt nicht so gefallen hat, ist dieser dieser Aufbruch in mehr Nebenbeschäftigung gewesen und man hat meiner Meinung nach irgendwie verpasst, diesen durchaus großen Potenzial, was ja von der Bühne her gegeben war mit dem Unabhängigkeitskrieg, was eigentlich von der Spielebranche her komplett unverbrauchtes Setting ist,
ja.
Dem eine tiefere Form zu geben und hat sich irgendwie zu sehr auf großartige Minispiele, Nebenevents, Nebenquests, die aber selten eine Tiefe hatten, irgendwie fokussieren wollen. Und ja, wie gesagt, es ist absolut kein schlechtes Spiel, Assassin's Creed 3, aber ich habe es halt komplett overhyped. Und deswegen ist es mir auch so in Erinnerung geblieben als ein Spiel, was ich auf jeden Fall durchgespielt habe. Ich möchte auch nicht verneinen, dass ich dabei Spaß hatte, aber ich bin unter meinen Erwartungen zurückgeblieben.
Also es war dann quasi für dich nicht dieser krasse Titel oder dieses krasse Game des Jahres, sondern halt, es war okay, war Mittelding.
Ja, und das war halt das Problem im Vornherein, war es für mich schon einer der Titel der nächsten 3 Jahre gefühlt.
So. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch immer so ein Problem, ne?
Da muss man
mal ehrlich sein, wir überhypen gerne Dinge als Menschen.
Wobei ich das Game super fand, ich kam ja auch dann da frisch aus der Ezio-Trilogie, hab die sehr geliebt, gerade den Vorgänger Revelation, fantastisches Spiel, schönes Ende. Dann kam halt der dritte Teil. Fand ich vom Gameplay her super, auch dass du dann über Bäume wandern konntest, auch ja. In der Natur, auch mit diesen 2 Jahreszeiten, wie schön es mit dem Schnee aussah. Aber ich fand den Hauptcharakter, diesen Connor, so langweilig und blass. Der hat überhaupt keinen Tiefgang gehabt. Und im Vergleich zu einem Ezio, der menschlich war, Emotionen hatte, der übelst temperamentvoll war, und wenn der angepisst war, dann war der angepisst. Dann ist der wie ein Wahnsinniger durch die City und ist da amok gelaufen. Den hattest du halt nur so einen langweiligen Indianer, den Connor eben.
Der eben mit der Geschichte mitgeflossen ist.
Ja, wie so ein Treibgut. Der hat nichts zur Story beigetragen.
Ich meine, ja, Assassin's Creed 3 hatte geile neue Elemente, auch mit der Schifffahrt und so, die Seeschlachten.
Die habe ich sehr gemocht.
Das war auf jeden Fall schon sinnvolle Neuerungen, aber ja. Es hat mich in dem Sinne unterwältigt, dass es sich von Assassin's Creed, und da finde ich schon das Kernproblem, ich glaube, ab Assassin's Creed 3 hat sich das ganze Genre oder diese ganze Serie angefangen, sich von dem Urkern langsam loszulösen und was Neues zu werden. Und für mich als alten Assassin's Creed-Hasen, das gefällt mir bis heute nicht so wirklich.
Mir
muss ich leider so festhalten.
Ja, das wurde dann nicht besser. Witzigerweise habe ich dann gleich auch noch ein Assassin's Creed Teil, kommen wir dann später dazu. ja, man muss halt dazu sagen, storymäßig war es relativ schwach. Ich fand aber den Anfang gerade sehr geil, wo du quasi Hefem spielst und du gehst davon aus, du bist jetzt Assassine.
Neue Assassine in einem komplett neuen Setting.
Genau.
Wir sind ja dann im Vergleich zur Ezio-Trilogie fast 300 Jahre oder 250 Jahre später, ist es komplett was Neues.
Genau, so richtig die Zeitreise gemacht. Dann hat man sich gedacht, ey cool, okay, das ist scheinbar jetzt der Hauptcharakter, Assassine. Und dann kommt halt dann heraus, als sie dann bei dieser einen Sequenz, wo sie dann alle den Ring dann quasi zeigen, dass es alles Templer sind. Oh, fuck, du hast gerade quasi einen Templer gespielt. Auch mega, der Plot-Twist, dass dein Dad ein Templer ist und du Assassine.
Ja.
Gefiel mir sehr gut. Hefem fand ich auch sehr, sehr cool als Charakter. Aber Conrad hat echt abgestunken. Auch zum Schluss, wo dann quasi der letzte Boss fällt. Erinnerst du dich noch dran? Wo die dann halbtot irgendwie in der Bar sich dann reinsetzen?
Ja.
Es hat doch überhaupt keinen Sinn gemacht. Wie dumm war das?
Die Story war halt auch super vorhersehbar.
Ja.
Also du wusstest eigentlich schon von Anfang an, was abgeht.
Ja. Dass du, war ja klar, dass du irgendwann dann diese Riege da von den Templern töten musst, unter anderem dein Vater. Mhm. Und ja.
Und das war um jetzt halt zweimal ranzuziehen, das war halt bei weitem nicht so durchschaubar, weil sich ja dann immer noch neue Leute ergeben haben. Und ich erinnere mich sehr gut an Teil 3, wo du dann zu Achilles kommst, zu deinem Lehrmeister, der dir von Anfang an diese Wand zeigt mit, ich glaube, diesen neuen Templerbildern.
Genau.
Wo du halt von. Ja, und die Story hat es ja auch so durchgezogen. Du hast ja nach und nach deine Leute durchgekreuzt und das war's dann halt.
Ja, das ist wie so eine Nebenaufgabe abhaken halt, ne? Wie so eine Einkaufsliste.
Ja, genau.
Okay, und Gemüse,
in dem Obst, Sinne hatte Milch. Das Spiel dann auch keine Überraschung mehr. Ich meine, ja, du hast es gemeint, hast es ja gesagt mit Hefem, das war krass, aber ich glaube, das war auch schon leider der krasseste Plot-Twist.
Das war
der Einstieg.
Der krasseste Plot-Twist der Geschichte.
Aber deswegen ist bei mir auch nur Platz 3 der Flops, die mir jetzt eingefallen sind, weil ich echt sagen würde, Assassin's Creed 3 ist dennoch ein Spiel, was sich zu spielen lohnt. Das schon.
Ja.
Aber ich finde halt, die Assassin's Creed 3 bietet bessere Beispiele.
Ja. Wobei ich das sehr gerne auch mit diesen Forts einnehmen, mit dem Schnee und auch mit diesen Seil, wo du Leute aufhängen konntest. Auch mit den Konter, Doppelkonter war da auch dann neu. Das hat schon echt Bock gemacht. Und mit den Assassinen-Tomahawk da zu kämpfen. Ja, aber wie du sagst, für mich Assassin's Creed hat es immer ausgemacht, zum einen das Kampfsystem, ja, das Konter-System, auch wenn es kacke einfach war. Geben wir zu, Assassin's Creed war da einfach.
Ja, aber es hat ja auch nie was anderes versprochen.
Eben.
Man wusste ja, was man hat.
Ich wollte einfach coole Kills machen, mich sneaky-mäßig fortbewegen, da parkourmäßig unterwegs sein, macht auch mega Bock und eine geile Story haben. Für mich war immer Assassin's Creed ein Kaufgrund, hauptsächlich die Story. Und beim Dreier war ich enttäuscht, dafür war halt das Kämpfen nochmal ein bisschen cooler und das Klettern nochmal optimiert. Okay, war ich mit zufrieden. Dann kam ja Black Flag.
Was ich als Spiel sehr gemocht habe, muss ich sagen.
Genau, aber Assassin's Creed halt einfach nicht.
Ja, den Namen Assassin's Creed hat es leider nicht so verdient.
Eben. Aber sonst, ich fand das Spiel super. Ich hatte sehr viel Spaß.
War ein cooles Piratenspiel.
Ja.
Aber es war kein Assassin's Creed mehr. Und da hat es halt für mich schon schleichend im dritten Teil angefangen.
Genau.
Muss man sagen.
Und jetzt mache ich quasi die Brücke zu Syndicate. Das ist quasi der letzte Teil, wo ich gespielt habe.
Ja, das ist dein Flop 3.
Ja.
Okay.
Aber ich auch sehr großer Fan, hab dann halt Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelation, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Unity kam. Nee, Black Flag und dann habe ich Unity auch noch gespielt. Dann habe ich mir halt Syndicate noch geholt. Und habe ich es gespielt und wurde nie wirklich warm. Ich war mit der Grafik unzufrieden, das war übel verbuggt. Die Killmoves waren mittelmäßig. Die Story war komplett belanglos. Bei mir ist nichts mehr hängen geblieben im Prinzip. Musstest du auch wieder Stadtteile erobern und dann verdrängst du den Templer-Boss und bringst ihn halt zum Schluss um. Super vorhersehbar, super langweilig. Hast halt deine Assassinschwester dabei gehabt, ne? Das war halt einfach echt langweilig, immer dasselbe wie in den Vorgängern. Nur, dass halt in dem Fall Assassin und Templer nie wirklich relevant war, weil im Prinzip wartet einfach Raufbolde. Das war so ein bisschen Peaky Blinder mäßig unterwegs. Hat auch eine Epoche gespielt, so Jack the Ripper Zeit. Eine geile Epoche an sich. Haben sie aber wenig mit den Assassinen und Templer Credo gemacht.
Ja, das würde ich aber generell an der Assassin's Creed Reihe immer noch loben, die Epochen, die sich rauspicken als Bühnen, sind halt fucking interessant.
Ja,
weil auch größtenteils unverbraucht, meiner Meinung nach.
Aber zu wenig und, Potenzial genutzt.
Ja, und ich glaube, so das ist so generell dieses Problem mit der Assassin's Creed-Reihe, dass Ubisoft, da muss man ja schon anfangen, sich, glaube ich, immer mehr darauf fokussiert hat, eine immer vollere Open World zu bieten und das mit den Geschichtsplot immer weiter in den Hintergrund zu rücken.
Ja, schau dir doch mal an die neuesten Teile. Odyssey, Origin. Das sind ja keine Assassin's Creed Spiele mehr, weil da teilweise Assassinen beiläufig mal erwähnt werden. So gefühlt. Es sind Rollenspiele, ja. Nicht unbedingt Rollenspiele, wo ich mir jetzt kaufen würde, aber doch relativ beliebte Rollenspiele geworden, ne? Mit den typischen Mechaniken, aber halt auch wieder mit der typischen Ubisoft-Krankheit. Im Prinzip eine leere Spielwelt. Groß, sieht schön aus, ja. Aber langweilige Nebenaufgaben. Story ist auch nicht unbedingt interessant.
Ja, da kann ich auch noch mal was zu sagen. Ich habe Origins noch gespielt aus dem Jahre 2017 oder 18 kam es raus. Ich habe das Spiel sehr genossen als Spiel, aber wie schon gesagt, so dieses Assassin's Creed vorne dran verdient es für mich eigentlich seit Black Flag nicht mehr. Da hätten sie irgendwas anderes machen müssen draus. Origins als Spiel hat mir echt Spaß gemacht. Einziger großer Kritikpunkt war halt, du wirst halt mit Aufgaben zugeschissen wie sonst irgendwas. Und du weißt auch gar nicht mehr, was du gerade machst, sondern du kriegst nur oben auf deiner Minimap irgendein Ziel angezeigt, läufst dahin, machst es, kriegst dann irgendein Item, was dir so halb was bringt und du weißt gar nicht mehr, wo du eigentlich bist. Und in Origins war es auch dann schon so, die Story, du hast sie komplett aus den Augen verloren, du hast einfach nur noch Nebenaufgaben gemacht, hast die Welt, klar, die sieht bombastisch aus, die ist wunderschön, aber was bringt dir das alles? Was bringt es deinem Protagonisten, deinem Hauptcharakter an Entwicklung weiter? Eigentlich nichts.
Ist ja nur Fassade und, dann.
Ja, es ist zwar von außen hui, aber von innen weiß man, ja, mehr oder weniger pfui, man weiß es halt nicht genau. Du weißt selber nicht genau, was du gerade machst, was du gerade vorantreibst. Es war einfach schwierig. Und deswegen sind wir, glaube ich, beide konform. Die Assassin's Creed-Reihe hat sich leider irgendwann verloren.
Ja, und Valhalla hat es auch nicht besser gemacht.
Was wir jetzt beide noch nicht gezockt haben, aber wir haben beide nur von gehört.
Ich habe halt viel Gameplay drüber gesehen und auch viele Tests. Und es hat mir halt gar nicht zugesagt. Ist wohl nicht
so das Gelbe vom Ei.
Ja, hat dann meine Befürchtung auch bewahrheitet, wo ich hatte. Ne? Deswegen, ich bin schon seit Jahren kein Ubisoft-Freund mehr und habe mir auch schon seit langem keine Ubisoft-Spiele und werde mir auch keine Ubisoft-Games mehr holen. Weil Ubisoft mich so dermaßen enttäuscht hat. Das ist ein französisches Entwicklerstudio, die wirklich dann echt sehr verbuggte Spiele auch rausbringen. Auch mit dem, teilweise haben die ja auch dann Ingame-Lootbox mit reingebracht. Wurden ja auch harsch kritisiert. Zu Recht, weil Lootboxen Schmutz ist. Und ich finde, die sollten sich einfach mal wieder was Neues einfallen lassen. Einfach mal frischen Wind reinbringen, ihre Spiele rein. Die haben ja schon, ich meine, die haben ja nach Syndicate, glaube ich, ein Jahr Pause gemacht. Dann kam mir Origin.
Was, wie gesagt, ein gutes Spiel war. Ich habe es genossen, aber
es war kein Assassin's Creed.
Dieses Assassin's Creed, das zu krampf auf die Marke draufklatscht, das.
Ja, es verkauft sich halt besser. Sein.
Ja.
Es geht um reinen Verkauf bei denen.
Ja, genau. Ja, und so komisch es klingt, wir können weiter zu meinem Flop 2, den ich tatsächlich habe, und wir bleiben bei Ubisoft.
Echt? Ja. Du hast auch noch mal, ich habe nämlich danach auch noch ein Ubisoft.
Ich hab noch mal was auf der Liste. Ich habe es jetzt doppelt ausgeklammert. Das möchte ich am Ende noch mal gerne erläutern, warum das für mich ein Flop ist.
Ja, können wir dann die Liste irgendwie, die Folge mir nennen, wir roasten Ubisoft oder so? Weil
ja, langsam könnte man dazu übergehen. Ne? Aber schauen wir mal. Nee, aber mein nächstes Spiel, wie gesagt, aus dem Hause Ubisoft, aus dem Jahr 2018, auch noch nicht so alt. Aus einer Reihe, die ich eigentlich auch lieben gelernt habe mit dem dritten Teil. Far Cry 5.
Oh ja.
Wo fangen wir denn an? Ich muss tatsächlich damit anfangen, dass ich die Story gar nicht so gut zusammenfassen kann, weil sie meiner Meinung nach in dem Spiel auch gar nicht so gut erklärt wird. Far Cry 5 spielt in den USA in einem fiktiven Staat.
Hope. Hope heißt der, glaube ich, ne?
Hoffnung.
Ich
glaub, Hope County, der an Montana angelehnt ist, vom Landschaftsbild her, wo man als Teil einer Spezialeinheit den Anführer einer Sekte festnehmen soll zu Beginn der Geschichte. Und das alles schlägt grandios fehl. Und man landet dann in diesem Hope County, was von einer Sekte regiert wird, wo dann später noch sehr komische Elemente mit reinkommen, mit Drogen etc., was ich sehr verwirrend fand. Und ja, man lernt die Rebellen des Staates kennen, sage ich mal, und versucht eben den Anführer dieser Sekte, der sich mehr oder weniger mit Jesus Christus gleichsetzt, was natürlich niemand machen darf, weil der einzig wahre wie Jesus steht bei uns im Studio.
Genau, richtig. Also der ist ein gewissen wahnsinniger Sektenanführer.
Erstmal ein Prost auf
Jesus. Erstmal ein Stößchen. Weil der Deckel hängt ja wieder an der Tasse fest. So. Also der Typ hat so ein bisschen so einen Gottkomplex. Kann man so festhalten.
Ja, und er ist auch vom äußerlichen Aussehen her auf jeden Fall angelehnt an Jesus Christus.
Ja, also wenn Jesus heute noch leben würde,
wäre er auch tätowiert.
Wäre auch tätowiert. Der hat so ein bisschen die Hipster-Vibes.
So, und da kannst du ja auch mitreden, Jan. Ne? Bist ja auch so ein Far Cry-Verfechter eigentlich.
Ja, also ich bin auch ein Riesenfan vom dritten.
Ja, ich auch.
Aber ich habe tatsächlich auch in meiner Liste einen Far Cry-Teil, wo ich auch nochmal upragen werde.
Ah, okay.
Es ist echt erstaunlich, als hätten wir uns abgesprochen.
Wir haben da so die Parallelen. Nee, was mich am fünften gestört hat, kleiner Spoiler, ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Was bietet einem Far Cry 5 eigentlich? Ja, die Grafik ist auf jeden Fall schon höhere Klasse, aber auf jeden Fall nicht top-notch für die Zeit. Hat noch einige Fehler gehabt. Die KI, muss man so sagen, war scheiße dumm. War scheiße dumm. Wir sind hier in der Raging-Folge, können wir ja offen.
Ja, können wir voll rausreichen. Ich glaube, die nenne ich sogar irgendwie für die Folge Rage Mode.
Rage Edition. Der Rage-Stammtisch. Nee, die KI war scheiße dumm. Die hast du echt keinen antun können, auch wenn es Schwierigkeitsgrade gab. Wenn die KI irgendwie nachjagt mit dem Auto, dann aussteigt. Da gab es so viele Beispiele von auf YouTube, ist mir aber auch selber beim Spielen passiert, dass es irgendwie bergab war, die KI rausspringt aus ihrem Auto und dann von ihrem eigenen Auto überrollt wird, während sie auf dich losballern will. Es kam halt nicht selten vor, auch auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad.
Es ist aber auch tatsächlich jemandem schon in Real Life passiert. Es war, glaube ich, ein Schauspieler, der wurde von seinem eigenen Auto überrollt und starb.
Ja, klar kommt sowas vor, aber ja.
Und das Ding ist, bei Schwierigkeitsgraden, die machen sich auch wieder bequem, Ubisoft. Die machen nämlich den billigen Trick, dass die Gegner nur mehr aushalten, beziehungsweise mehr Damage machen. Das ist einfach nur billig.
Was vom Gameplay her so war. Also wie gesagt, die Story kann ich selber auch nicht detaillierter wiedergeben, weil sie einfach nie im Vordergrund war. Man hat zwar versucht, irgendwie einen mystisch coolen Antagonisten aufzubauen.
Du hast halt in.
Was man seit Vars im Teil 3 versucht, aber nie geschafft
hat. Also Vars ist auch bis heute einer der beliebtesten Antagonisten in der Videospielgeschichte. Ja,
weil er auch brillant war.
Ja. Und auch eine coole deutsche Synchro hatte. Ich fand die deutsche Synchro geiler als die Originale tatsächlich.
Die war auf jeden Fall bockstark. Nee, und auch vom Gameplay her, was kann ich sagen? Die Map war in 4 große Bereiche aufgeteilt, wobei der 4. zu vernachlässigen ist, weil das die Hochburg vom Endboss war, vom Antagonisten, wie gesagt. Und dann gab es halt eben noch 3 Bereiche, die an seine Geschwister vergeben waren. Und ja, die Story oder die Questlines waren halt immer so derselbe dumme Mist. Du kommst an irgendeinen Ort, hörst so, oh, da ist irgendein Rebell in Schwierigkeiten. Du knallst die Leute über den Haufen, dann redet er mit dir. Dann sagt er dir, ja, da und da habe ich noch irgendwas Krasses gelagert. Hol mal das zusammen ab. Dann hol dir das zusammen ab. Und dann killt man das Geschwisterchen vom Endboss. Und ich habe es, glaube ich, bei 2 tatsächlich durchgezogen. Den letzten Bezirk habe ich echt nicht mehr gespielt, weil
es wurde dann einfach zu monoton und langweilig.
Ja, und ich habe es auch nicht mehr eingesehen, die Stunden da rein zu investieren, irgendeinen Nonsens zu vollziehen, der mir halt echt auch keinen Spaß mehr bringt, weil, wie gesagt, die KI war scheiße dumm in Feuergefechten. Man stellt sich so dumm hin, wie es nur irgendwie geht. Was auch ein großes Manko war, man muss ja Far Cry immer noch irgendwo als Shooter ansehen. Das Trefferfeedback war nicht vorhanden.
Boah, die fühlen sich die Waffen ja schon so schwammig an.
Ja, du hast halt gar kein Gefühl, ob du jetzt daneben schießt oder nicht, was bei Spielen auch immer noch ein Faktor ist.
Mhm.
Und in dem Sinne, es war echt keine Freude, irgendwann mehr zu spielen, und deswegen habe ich auch aufgehört, weil, was mache ich hier?
Ich meine, in erster Linie soll es ja beim Videospiel um Spaß gehen. Und wenn das Spielen eines Videospiels in Stress, Hass und Unbehagen ausufert, dann sollte man das Spiel nicht mehr zocken. Dann hat das Spiel seinen Zweck nicht erfüllt und kann dir keinen Spaß bringen.
Am Ziel vorbeigeschossen.
Ja, Ziel vorbeigeschossen. Wie die KI in Far Cry.
Das ist der Punkt. Ja.
Aber ich würde es genauso. Ich habe den Teil nicht wirklich aktiv gespielt. Oder gar nicht gespielt. Ich habe mir halt auch wieder. Ich habe mir einige Gameplays angeschaut, Let's Plays, auch Tests. Bekräftigt ja alles nur das, wo du gesagt hast, auch. Und konnte ich mir auch dann
Bild
drunter machen.
Wie du schon gemeint hast, wir müssen es ja gar nicht krass abreißen lassen mit Far Cry.
Eben.
Denn kommen wir zu Jans Platz Nummer 2 und wir springen, glaube ich, nur einen Teil zurück.
Genau, nämlich zu Far Cry 4.
Oh, wie wundervoll.
Das ist fantastisch. Ich habe ihn für die Xbox gezockt. Und ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen.
Für die One oder für die 360?
Es war für die One schon.
Also schon die. Okay. Ja, weil das kam ja so an dem Cut raus.
Genau, also grafisch war es sehr schön. Wir spielen, das hat, glaube ich, im Himalaya-Gebirge gespielt. Oder zumindest daran angelehnt.
In einem fiktiven Staat namens Kyrat, der an Nepal angelehnt war. Ich habe ihn auch gezockt, ja.
Ah, okay. Oder so, genau. Sah optisch schön aus. Kann man nichts sagen. So. Ich kam aber dann frisch aus dem dritten Teil. So, war es als super Antagonisten. Du hast eine schön tropische Insel. Hat vom Setting her auch richtig, richtig coole Stimmung, auch mit dem Dschungel verbreitet. Das Setting da mit den Bergen in dem fiktiven Nepal fand ich auch schön. Habe ich mich darauf eingelassen. Aber ich muss ehrlich sagen, storymäßig hat es mich überhaupt nicht gepackt. Ich habe dem Spiel 3 oder 4 Stunden gegeben, da habe ich es nie wieder angerührt.
Ich fand echt, nur 3 Stunden?
Ja, ich fand den Antagonisten super langweilig. Die Spielwelt hat sich halt auch so leer angefühlt und es war halt einfach nur schöne Kulisse, aber ohne Inhalt. Und den Antagonisten fühlte ich mich auch irgendwie, konnte ich auch null nachvollziehen. Da war er ja irgendwie dann der Sohn von dem Antagonisten, wird ja gleich im Prolog erzählt.
Ja, genau.
Ne, und dann kriegt er eine Waffe in die Hand gedrückt und kann sofort damit umgehen und alles. Also im dritten Teil wurde es alles noch vernünftig versucht zu erklären. Zuerst war er voll gegen Gewalt, dann wurde er mehr oder weniger ausgebildet, dann hat sich zu einer Kampfmaschine quasi hochgelevelt und trainiert und so weiter. Und quasi hat er mit seinen Freunden da abgesprungen, Fallschirmjumping. Und es kam ja auch schon in echt vor, dass dann Touris dann quasi vom Piraten gefangen genommen werden.
Ja.
Deswegen war das für mich nachvollziehbarer als dann im Teil 4. Ja, und dann hat er halt nichts Neues gemacht. Teil 4 hat nichts Neues gemacht.
Ja, und wenn, also ich habe Teil 4 tatsächlich die Story durchgespielt. Und ich muss halt voll mit dir übereinstimmen. Dieser Antagonist, dieser Pagan Min, man hat seine Motive nie wirklich nachvollziehen können.
Er war böse, weil er böse war.
Er war mit der Mutter des eigenen Charakters auch glücklich zusammen. Wie gesagt, man ist der Sohn von Pagan Min auch.
Mhm. Genau.
Und man hat nie wirklich nachvollziehen können, warum Pagan Min so zu einem ist, wie er denn ist. Weil bei ihm immer so durchkam das Ding, ja, er hat Verständnis für ihn, dass er doch die Asche von seiner Mutter wegbringen will, aber dies, das, es ist sein Staat und er kann da nicht hin. Also zu diesem Ausstreupunkt von der Asche und er gefährdet doch alles, wo man sich halt wieder von der Logik her denken muss, das ist ein amerikanischer Tourist eigentlich, der doch nur auf diesen Berggipfel fahren will und die Asche von seiner Mutter dort verstreuen will, weil das ihr letzter Wunsch ist oder gewesen ist. Und naja, warum der ganze Shit?
Wobei, muss ich kurz sagen, da gibt es ja einen Trick, wie du Spiele von 20 Minuten durchzocken kannst.
Ja, genau.
Wenn du einfach am Tisch sitzen bleibst, dann geht er kurz weg, telefoniert.
Genau, es gibt am Anfang so Feuergefechte, um die er sich kümmern will. Und wenn du dann irgendwie 15 Minuten Ingame wartest, kommt ja. Er und sagt dir irgendwie so, ja, herzlich willkommen zu Hause, mein Sohn, jetzt werden wir eine großartige Zeit haben. Und dann kommt schon der Endscreen. So irgendwie. Genau. Es gibt so ein Secret.
Ja. Aber die Story wäre halt auch wieder, ist ja auch wieder so nebensächlich. Einfach. Ist ja aber im Prinzip ja ähnliche Story wie im fünften Teil. Du hast jemanden mit einem Gottkomplex, der einen Staat oder eine Region oder ein Land beherrscht, diktatormäßig, sektenführermäßig. Und du hast halt, deine Aufgabe ist es im Prinzip, ihn zu stürzen.
Ja.
Ja, und hast dann wieder diese belanglosen Nebenaufgaben, die keinen Spaß machen. Du musst Töne einnehmen. Du musst 100 Milliarden Sachen wieder einsammeln, wo du nie brauchst. Du konntest aber auch wieder Tiere jagen, häuten, daraus Waffen und so weiter herstellen. Das Crafting-System fand ich immer ganz cool, hat funktioniert.
Ja, bei Far Cry ist es simpel und es läuft.
Genau. Das muss man schon sagen. Dann du hast ja auch Skill-Trees und so, wo auch zufrieden gelaufen ist. Die Fahrphysik fand ich auch immer in Ordnung, hat den Zweck erfüllt, weil es kein GTA oder Need for Speed.
Ja, es ist ja vor allem auch hauptsächlich ein Shooter.
Genau.
So interpretiert sich Far Cry ja selbst immer noch.
Und ich habe es nicht mehr in Erinnerung, wie sich das Waffenhandling angefühlt hat im Vierer. Weißt du noch, ob das besser war als im Fünfer?
Du hattest auf jeden Fall ein Trefferfeedback. Das hat es im fünften war das echt nicht vorhanden.
Und es ist ein Rückschritt.
Ja, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich mein, ist halt so passiert im
Fünfer. Ja, Ubisoft. Die haben es häufiger mit schlampigen Missgeschicken in der Hinsicht. Von daher für mich Far Cry 4 auf jeden Fall zu Recht auf der Liste.
Ja, und da kann ich deine Kritik auch noch ein bisschen ausführen. Gerade wenn man es weitergespielt hat. Ja, es spielt in Kyrat, einem fiktiven Nepal im Himalaya. Aber so ein bergiges Gelände ist halt für eine Open World einfach nicht geeignet. Du läufst halt wirklich, das hat mich an dem Spiel so hart angekotzt, dass du 200 Meter läufst. Und dann hast du wieder so eine Steilwand vor dir, wo 40, 50 Meter hoch geht. Klar, du hattest deinen Greifhaken, aber du hast nicht an jedem Punkt die Möglichkeit, diesen Greifhaken zu nutzen, dich hochzuziehen. Du hast auch so einen, ich weiß den Namen dafür nicht, so einen Mini-Helikopter.
Ja, den kenne ich noch.
Der allerdings nur eine bestimmte Höhe erreichen konnte. Und das Ding war dann auch irgendwann Shit. Und ja, dieses Map-Problem von Far Cry 4 lag irgendwo darin, dass du immer nur gesucht hast, wo du am schnellsten den normalen Weg, der irgendwie 4 Kilometer gefühlt darum herum ging, irgendwie abkürzen kannst. Und das war darin, sich irgendwie hoch zu glitschen, wie in den guten alten Skyrim-Zeiten.
Ja, da musste ich jetzt auch wieder gerade dran denken. Das war halt das Problem, auch mit Autos und so, hat ja nichts gebracht. Weil wie du sagst, meist 100 Meter gefahren, dann kam irgendeine Steilwand.
Ja, die halt oder, 90
oder,
Grad hoch.
Ja, oder so eine Stufe. Oder ein Stein war da mitten im Weg, da musstest du nicht raussteigen, klettern. Die waren ja auch dann immer markiert, die Stellen, wo du klettern musstest. Da lag, glaube ich, immer so ein gelbes Seil, wenn mich recht entsinne. So Kletterseil.
Ja, genau.
Und da wusste schon, okay, jetzt geht wieder der Kletterpart los. Ausgestiegen aus deinem Kackding da und dann klettern. Bist erschossen worden, nochmal von neu, klettern. Super nervig. Stimme ich dir zu.
Das war halt im dritten Teil noch super gelöst.
Ja.
Weil du überall sehr zugänglich mit deinem Quad und Jeep hochfahren konntest.
Genau,
und wenn
richtig.
Wenn du mal an einem hohen Punkt warst, konntest du einfach, lag meistens auch so dieser Gleiter breit. Und du konntest einfach geile Gleitflüge machen.
Jetzt zum Beispiel von dem Gewächshaus von dem Professor.
Ja, so oft.
Ne, konntest so du einfach runtergleiten.
Einfach mal den 1 Kilometer rein geflogen.
Ja, und die legendäre Mission, wo du die Grasplantage anzündest.
Oh, da muss man auch mal sagen, Shoutouts an Skrillex. Make it Bandem. Der Song ist ganz guter Song, Menü.
Ja, ist halt einfach Kult geworden durchs Spiel.
Da kriegt Skrillex auch in dieser Folge mal was ganz Besonderes von uns.
Ein Lob. Mein Dubstep ist sowas von 2012.
Jan muss wieder weiter drauf hauen.
Ja, wir hören heutzutage noch Dubstep, jetzt mal ehrlich. Ich kenne keinen. Nenn mir einen.
Selbst Skrillex nicht mehr.
Nee, was macht der jetzt eigentlich? Wahrscheinlich in seinem Geld. Zum Geld
Dubstep mehr.
In seinem Geld baden, das er sich angehäuft hat. Mit seinen 3 Modelfrauen.
Gleich 3. Ist Skrillex ein Mormone? Neue Frage in diesem Podcast.
Naja, ich weiß ja nicht. Ich würde ihn schon so einschätzen. Er ist ja eher so ein Freigeist. Vom Look her allein schon. Ich würde ihn schon so als Freigeist einschätzen.
Er würde auch ganz gut in Far Cry passen, muss man sagen.
Als Bösewicht oder als Questgeber
als
vielleicht?
Als Charakter.
Ja.
Generell, ne? Ist schon irgendwie so ein crazy Typ.
Wenn Cyberpunk auch. Da kann er sogar sein 2012er Dubstep spielen.
Kann er auch noch machen.
So, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen noch mal kurz in die Pause, oder?
Bevor wir zu unseren Top-Flops kommen.
Top-Flops.
Oder zu unseren Flop-Flops.
Zu den Flop-Flops.
Sagen wir so.
Es geht gleich weiter, Leute. Holt euch in der Zeit ein neues Getränk. Wir machen uns kurz frisch und gießen uns.
Dann wird es nochmal laut.
Dann wird es nochmal laut. Nochmal neue Getränke einverleiben und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
Bis gleich.
So, da sind wir wieder aus der Pause frisch gestärkt zurück. Und der Philipp hat. Ja, das ist jetzt ein bisschen persönlicher tatsächlich, das Game für den Philipp. Erzähl mal. Was ist denn da los?
Ja, eröffne mal die Riege der persönlichen Flops für uns beide. So. Ja, mein größter Videospiel-Flop aller Zeiten, ja, muss man schon so sagen. Mafia 3. Aus dem Hause 2K Check, glaube ich.
Das war 2K, ja.
Ja, 2K. Erschien am 7. Oktober 2016. So, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich bin ja ein riesiger Fan von Mafia 1. Immer noch. Mafia 2 habe ich auch noch so hingenommen. Ist auf jeden Fall ein ordentliches Spiel. Kam halt nicht an Mafia 1 ran, aber naja, es ist wie wenn du der Hobbit mit Herr der Ringe vergleichen musst, natürlich, aber...
An und für sich Hobbit ein gutes jetzt, Game, aber ist halt ja, kein Herr der Ringe.
Genau. Und ja, wie gesagt, es kam 2016 raus, Mafia 3. Und genau in der Zeit habe ich zwecks meines Abiturs eine Seminararbeit geschrieben über oder mit dem Oberthema Geheimbünde in der Geschichte und ich hatte mir die Mafia rausgesucht zur Zeit der Prohibition. Und mein Hauptuntersuchungsgegenstand, sage ich mal, war das Spiel Mafia 1. Heißt, ich habe das Spiel wirklich, ich kann es gar nicht an Fingern abzählen mehr, es ist auf jeden Fall über 10 Mal gewesen, durchgespielt, nochmal, obwohl ich schon zig Male durchgespielt hatte. Habe die Story bis ins Grunddetail analysiert, auch wissenschaftlich bearbeitet mit Sachbüchern zu Hintergründen, was damals wirklich abging. Und ja, in genau dieser Zeit, wo ich so tief drin war in diesem Mafia-Genre generell, auch mit geschichtlichem Hintergrund, kam halt dieser Hype auf, ja, von wegen Mafia wird nach sehr langer Pause, ich glaube, Mafia 2 kam 2010 dann, ich glaube 2009, 2010 oder so, oder 2011,
ja,
irgendwie so.
Ja, das müsste hinkommen, ja.
Kam Mafia 2. Nach sehr langer Zeit wurde Mafia dann wieder fortgesetzt und die Versprechen waren riesig. Ich glaube, es wurde auf die E3 vorgestellt, zwecks, dass du auch den Rassismus in den 70ern, 60ern behandelst, dass du mal in die südlicheren Staaten gehst, nach Louisiana, dich daran orientierst. Ich glaube, die Stadt hieß dann New Bordeaux, die fiktive Stadt, in der Mafia 3 gespielt hat.
Es war quasi New Orleans.
Genau. Dass du dich daran orientiert hast. Dass die Welt viel voller sein soll mit Aufgaben, dass die Story viel mehr Einfluss auf den Spieler selbst oder viel mehr vom Spieler selbst beeinflusst werden kann. Das waren alles sehr große Versprechen und wie gesagt, ich war zu dieser Zeit so tief drin in dem ganzen Ding, auch von dem geschichtlichen Hintergrund, wie gesagt, her. Ich hab's halt wirklich, ich hab mich drauf gefreut, weil so ein Mafia-Teil, den kriegst du nicht alle Jahre, wie gesagt.
Nee, ist kein Assassin's Creed, ne? Ubisoft. Jedes Jahr denselben Scheiß veröffentlichen. Oder ja. FIFA.
Jan darf auch nochmal laut werden dann. und genau in dieser Zeit kam Mafia 3. Ja, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Man spielt Lincoln Clay, der aus dem Vietnamkrieg kommt, eben ein Schwarzer, der sehr mit Rassismus zu kämpfen hat und der am Anfang des Spiels mit der, also in die schwarze Abteilung der Mafia kommt. Ich weiß jetzt nicht genau die genaue Bezeichnung davon, leider mehr. Ist auch natürlich ein bisschen länger her, seit ich
das Game die machen, hatte. Haben da wahrscheinlich dann diese schwarze Abteilung, nehmen wir es jetzt einfach mal so, hat dann quasi die Drecksarbeit gemacht oder was?
Ja, die sich gerade zu Beginn des Spiels auf jeden Fall als aufstrebend gesehen hat. So von wegen, ja, wir kommen langsam rein in das Spiel der großen Jungs. Die dann massiv hintergangen wird zu Anfang des Spiels. Und ich muss auch sagen, viel mehr kann ich über die Story gar nicht erzählen, denn viel weiter habe ich das Spiel auch gar nicht mehr weiter verfolgt. So, fangen wir an. Die Reihe Mafia hat für mich immer gelebt von der großartigen Geschichte. Wirklich großartig. Da kann man Mafia 2 meiner Meinung nach auch noch mit reinnehmen.
Also ich habe jetzt Mafia 1 nicht gespielt, den zweiten Jahr. Und muss sagen, der zweite hat mir auch sehr gut gefallen. Es war halt vom Spielflow her relativ gemächlich, langsam. Vergleichbar jetzt mit Red Dead Redemption 2. Mhm. Eher ein ruhigeres Game. Aber die Story fand ich auch stark.
Ja, und dann kam Mafia 3 daher und wollte so viel bieten. Bei der Ankündigung auch. Und ich will es einfach mal kurz vorwegnehmen. Ja, die positiven Punkte, die Musik ist geil, bringt sehr viel Atmosphäre mit rein. Auch das ganze Design von den Autos, von der Spielwelt, das möchte ich auch gar nicht kritisieren. Das ist alles sehr atmosphärisch, hat mir auch gefallen. Ja, aber dann kam halt die Story und du stellst mir Lincoln Clay hin, einen Charakter, der eigentlich so sehr der eigentlich im Mittelpunkt eines Grundproblems der USA auch gerade der damaligen Zeit stehen sollte, des Rassismus. Und Das ist einfach so ein Typ, der kommt aus dem Vietnamkrieg. Der hat eigentlich, der sollte eigentlich schon so einen Brainfuck haben. Und das ist einfach wie so ein Holzbrett, das da drin steht und dem alles passiert. Und er sagt Amen und Danke und es ist ihm eigentlich alles scheißegal. Und man hat nicht wirklich so einen Antrieb in ihm drin gesehen, was er denn tut gerade und warum er das tut und was er sich davon erhofft. Und
also so ein bisschen wie Connor in Assassin's Creed 3. So ein gesichtsloser, austauschbarer Hauptcharakter. Ohne Persönlichkeit. Ja,
obwohl der eigentlich so viel
Potenzial hätte,
auch dieses Rassismus-Thema zu behandeln.
Dann die psychische Belastungsstörung nach dem Krieg, was, glaube ich, in Mafia 1 zum Tragen kommt, oder? Oder war es im zweiten Teil?
In Mafia 2, ja.
Zweiten Teil.
Im ersten nicht so. Ja, und das ist halt auch so dieses, was ich halt zur Story von Mafia 3 so sagen möchte oder sagen kann. Wie gesagt, ich habe sie nicht sehr weit gespielt. Weil ich wollte mir den Scheiß nicht weiter antun.
Also so musste ich wirklich auch persönlich dann, weil du halt so ein riesen Fan warst.
Ja.
Oder bist immer noch von den guten Teilen. Und dann machen die halt einfach.
Da kommt halt so ein belangloser Rotz daher von wegen, ja, wir haben jetzt dieses Setting und wir teasern das so groß an und dann kommt da sowas bei rum.
So ein billiger GTA-Klon dann quasi. Wo ja auch bei den Kritikern mega vernichtet worden ist. Bei den Fans sowieso.
Ist sehr ja, unter Wert angekommen. Aber wie ich sagen muss, leider. Wie gesagt, mir liegt die Mafia-Reihe eigentlich im Herzen, aber leider zurecht. Nee, und in die Hauptstory verwurschelst du dann auch einen Vitus Galetta, den Hauptcharakter aus Mafia 2 mit rein.
Den ich super fand.
Den ich in Mafia 3 sehr auch sehr planlos und irgendwo fehl am Platz erlebt habe. Auch wie die Storyline dann aus dem zweiten Teil weitergestrickt wurde, erscheint mir in manchen Punkten sehr unlogisch, soweit ich das jetzt verfolgen konnte. Aber mein größtes Manko war einfach das Spielerlebnis an und für sich. Da können wir die Story jetzt mal beiseite legen. Wie gesagt, die hat mich null gepackt, hat viel Potenzial verfehlt. Kommen wir zur Spielwelt und das ist halt eine in der Schulnote passt nicht mal mehr eine 6 rein, das ist halt eine 7. Ohne Scheiß.
Thema verfehlt, wie null
man,
Punkte.
Wie kann man einen mit in so einer Reihe so eine Spielwelt dahinsetzen, dass sie fast drüber kommt? Klar, die ist wunderschön designt, wie gesagt, Musik etc., das ist atmosphärisch. Aber vom reinen Inhalt her hätte das ein Indie-Titel mehr oder weniger auch so hinbekommen. Denn das Spielprinzip von Mafia 3 beruhte darauf, dass du immer deine Bezirke hast in deiner Stadt, in Nuvado eben, wo du immer die gleiche Mission machen musst. Wir sind mehr oder weniger zurückgestolpert zum ersten Teil von Assassin's Creed im Jahre 2007 oder so.
Ja.
Wo du immer nur das Gleiche machst, wo du dann mal eine 2-3-minütige Zwischensequenz hast, wo du irgendwo den Endgegner siehst, den Großen, der irgendwie nochmal unterstreichen muss, wie böse er doch ist und wie sehr er die Stadt doch unterjochen möchte oder unterjocht an und für sich. Hat mich halt null mitgerissen. Die ganzen Charaktere drumherum wirkten auch alle so mehr oder weniger fehl am Platz, als hätten sie nicht wirklich den Plan, für was sie überhaupt stehen und was sie gerne ausdrücken möchten. Und ich habe dann halt irgendwann aufgehört, relativ bald, ich glaube nach Kapitel 2, Mafia ist ja immer in Kapiteln unterteilt. Mhm. Und ja, mein Herz blutet halt heute noch.
Ja, ich kann es verstehen, also weil du hast dich mega drauf gefreut. Die haben es ja auch wieder mit diesen Überhypen. Das sollte man halt generell ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht sich vorab ein bisschen informieren. Wenn es jetzt irgendwie ein neues Spiel ist, wenn es jetzt Nachfolge ist aus einer Spielereihe, heißt auch nicht unbedingt, dass es wieder gut sein wird. Ich meine, da hatten wir ja auch bei Filmen schon mehr als genügend Beispiele, dass es total nach hinten losgehen kann.
Ja, und wir haben ja in der Folge auch schon über Far Cry
eben ganz gut abgerissen. Weil du musst ja auch viele Faktoren berechnen. Es ist ein anderer Storyschreiber da. Andere Programmierer, andere Designer, whatever. Es sind nicht immer die Leute, gerade in dieser Gaming-Industrie oder auch in der Filmindustrie, die wechseln ja häufig ihre Jobs. Allgemein in dieser Medienbranche ist ein schnelllebiges Geschäft.
Ja, ja. Und die Medienbranche ist ja eine Branche, die sich mehr oder weniger rasanter entwickelt als alle anderen Branchen auf der Welt, mehr oder weniger.
Aber ist auch sehr undankbar.
Ich meine, um jetzt bei Mafia zu bleiben, zwischen den Spielen vergehen halt mal gerne 8 bis 6 Jahre.
Mhm.
Das ist enorm viel Zeit. Und ich finde es ja auch gar nicht schlecht, dass man sich dafür die Zeit nimmt.
Ja.
Aber bei Mafia 3 muss ich persönlich halt eben auch sagen, das, was man mir dann geboten hat, hat mich dermaßen enttäuscht, dass es fast als persönliche Beleidigung aufzufassen ist.
Ja, ich meine, ich mache jetzt nicht mehr direkt 2K einen Vorwurf, sondern einfach, ja, die Leute, wo da gearbeitet haben dran, wo es dann für, die es anscheinend für gut empfunden haben, obwohl sie ja die guten Vorgänger hatten, hatten Feedback von der Community und von Kritikern, was eben die Leute an den Spielen so lieben und hätten halt darauf weiter aufbauen sollen. Und ich bin auch der Meinung, oder ich bin mir fast sicher, dass die Storyschreiber von den ersten und vom zweiten Teil da nicht dran gewirkt haben.
Nee, gerade wenn du die anschaust, Teil 1 kam ja 2002 schon raus.
Mhm.
Und wir reden dann von 2016, 14 Jahre, das ist halt
unwahrscheinlich.
Und wie du halt schon gemeint hast, gerade in dieser Branche ist es zwei Galaxien auseinander, mehr oder weniger.
Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er noch da gearbeitet hat.
Nee, und warum das halt ganz klar auf Platz 1 ist, A, die emotionale Komponente, die ich habe, aber was ich auch ganz klar sagen muss, ich habe das Game nicht overhyped, also nicht derart overhyped, wie jetzt zum Beispiel ein Assassin's Creed 3.
Mhm.
Und ich muss trotzdem sagen, das Spiel ist einfach in seinen Möglichkeiten und ja, in seinem Potenzial einfach weit, weit, weit zurückgeblieben. Leider. Und deswegen tut es mir halt echt leid. Und ich weiß auch nicht, ob in den kommenden Jahren irgendwann mal ein Mafia 4 rauskommen wird.
Ich glaube schon, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie schon einen rausbringen werden müssen. Ich glaube aber, 2K wurde ja aufgekauft.
Ja.
Von Activision, soweit ich das in Erinnerung habe. Beziehungsweise Activision hat ja auch Blizzard aufgekauft. Die machen so ein bisschen den Disney-Move. Bei Borderlands 2 ist ja auch 2K. Und ich war der Meinung, die wurden von Activision aufgekauft. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist ein bisschen verwirrender in der Mathe. Das ändert sich ja alles so schnelllebig, wie diese Branche eben ist. Ja, Story-Fazit kannst du nicht wirklich sagen, wie lang die Hauptstory ist, ne?
Nee, ich hab's nicht durchgespielt. Ich möchte nur als Fazit sagen, 2K hat's leider geschafft bei mir, aus einer Spielerei, die ich immer als großartige Geschichte, als Erlebnis gesehen habe, etwas zu machen, was ich nur noch mit Rumfahrerei und sinnlosen Aktionen verbinde.
Hm.
Deswegen war ich ganz froh, dass ich dieses Jahr eben nochmal die Remastered-Version von Mafia 1 zocken konnte, weil das mir nochmal gezeigt hat, wie großartig diese Serie eigentlich war.
Gerade der erste Teil, Alter.
Wie,
ne?
Wie schmerzhaft ich mich dann an meine wenigen Spielstunden in Mafia 3 erinnern muss, leider. Und ja, wie gesagt, ich habe dieses Game nicht so tot gehypt wie ein Assassin's Creed 3. Da räume ich mein eigenes Verschulden ein, ja. Ja, aber Mafia 3 ist einfach leider in die Tonne gekloppt. Ist so mein Fazit leider.
Aber ich hoffe, die lernen aus ihren Fehlern und sehen halt ein, dass sie da wirklich nicht abgeliefert haben. Ja. Und jetzt kommen wir zu meiner Top-Nominierung. Und zwar Resident Evil 6 aus dem Hause Capcom. So.
Ich möchte ganz kurz, bevor du anfängst, nochmal sagen, schade Capcom. Ihr habt so viele Spiele gemacht, die wir abnormal abfeiern. War ja in unserer Top 3
genau,
Games-Folge eigentlich schon. Capcom hat eigentlich einen sehr hohen Stellenwert bei uns beiden.
Aber manchmal, jetzt war halt so eine Findungsphase, es hat ja schon, ich wollte erst Teil Nummer 5 nehmen. Aber ich habe Teil Nummer 5, muss ich ehrlich sagen, nicht mal 10 Minuten durchgehalten. Ich hab ich fand den so grauenhaft, furchtbar. Ich habe mir dann auch, nachdem ich habe dann 10 Minuten, Viertelstunde gespielt, ausgemacht. So, das kann's doch nicht sein, das Game. Unglaublich unmotiviert. Dann habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut, ob es denn später vielleicht besser wird. Ob das vielleicht jetzt nur der Anfang ist, wo überhaupt keinen Spaß macht. Reingeschaut, so, das wird nicht besser mit dem Game, das wird eher schlimmer. Habe ich halt dann direkt wieder verkauft. Da habe ich mir einen Sechser geholt.
In der Hoffnung, dass alles besser wird.
Ja, weil der halt wieder Leon S. Kennedy, wo man aus den zweiten und so weiter kennt, und aus dem vierten, wo jetzt auch dem nächsten Remake rauskommt, vom vierten Remastered, freue ich mich sehr drauf. Und noch Resident Evil 8 kommt auch. Also zwei Spiele, wo ich mich sehr drauf freue. Und war ich halt dementsprechend ein bisschen euphorisch. Ja, können vielleicht wieder back to the roots gehen. Nee, das war dann wirklich ein actionlastiges, Call of Duty-mäßiges Game. Die Story komplett dumm einfach. Komplett ins Lächerliche gezogen. Die war noch nie wirklich ernsthaft, immer mit so einem Augenzwinkern. Ab dem vierten schon, aber das wurde halt, ab dem fünften Teil ging es halt massiv bergab.
Ja, willst du sie noch mal kurz zusammenfassen?
Die Story. Also, ich habe es tatsächlich auch nicht ganz fertig gespielt. Ich habe mittendrin dann aufgehört, aber ich habe es länger durchgehalten.
Ja, ich meine nur die
Grundzüge. Ja, also, wo ich mich noch dran erinnern kann, und zwar Ada Wong, das ist quasi eine, die arbeitet für eine Gegner-Pharma-Konzern von Umbrella. So, Umbrella ist mittlerweile gar nicht mehr Existenz. Die hatten dann Börsencrash, die Aktie ging nach unten, als es dann veröffentlicht worden ist, mussten vor Gericht, dies, das, sind dann bankrott gegangen. So, dann gab es halt einen neuen Gegenspieler, der hat quasi dann den T-Virus oder den G-Virus weiterentwickelt. Dann gab es noch solche Parasiten, die dann den Körper befallen haben. Komplett verrückt. Und dann musstest du quasi mehr oder weniger die Welt retten. Ne, der US-Präsident ist gestorben. Und dann haben die halt wirklich so Armeen von diesen mutierten Menschen gehabt, die dann auch mit Schusswaffen auf dich schießen. Du hast riesige Ogre-ähnliche Monster, die dich da attackieren, du dann mit Panzern und Raketenwerfern da drauf ballerst.
Ging das dann alles von diesem einen Konzern aus, oder?
Ja, mehr oder weniger. Das war quasi so, ja,
okay. So eine Anti-Terror-Miliz, staatlich anerkannt.
So in der Richtung.
Ja.
Also es war echt komplett belanglos und hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht und fand ich super langweilig. Und da gab es ab und zu mal so kleine Parts, wo es wieder in die Richtung Horror ging, aber super, super wenige. Und das meiste war wirklich Explosion da, Michael Bay flitzt kurz durchs Bild, da explodiert was. Dann hast du irgendwelche Takedowns gemacht, wo du auf den Gegner zurennst und dann irgendwelche Wrestling-Move bei diesen Zombie-Typen da machst, der mit Maschinengewehr auf dich schießt. Also es war horrormäßig komplette Enttäuschung. War halt ein Actionspiel, ja. Aber selbst nicht mal ein gutes Action-Game.
Hat man sich da irgendein zu großes Vorbild genommen, oder?
Ja, die wollten halt was anderes machen, ne? Also die haben mit Resident Evil 4 dann mehr in die Richtung Action. Hat mit Resident Evil 4 aber ganz gut harmoniert mit Horror und Action und war auch eine der längsten Teile von der Story her. Sehr abwechslungsreich. Und dann mit dem fünften Teil haben sie halt auf Koop gesetzt, ne? Konnte man auch im Koop spielen, den sechsten glaube ich auch. Und da war es halt, die Zombies wurden halt immer menschlicher. Die waren immer intelligenter und es hat mir nicht so gefallen. Es war dann halt nicht mehr dieser Charme von den alten Teilen. Grafisch war es okay, war schick, echt, war in Ordnung. Steuerung kann man auch nicht meckern. Die Waffe haben sich wuchtig angefühlt. Soundtechnisch hat es auch gepasst. Story war halt dann kompletter Müll.
Ja, ich glaube, da überschneiden wir uns ja, ne? Ich glaube, wir kritisieren da ja nie so Spiele, weil sie irgendwie
hässlich sind.
Irgendwie hässlich oder schlecht designt etc. Ich glaube, wir bedauern immer nur so, dass alte Serien, die wir lieben, einfach scheiße werden.
Genau, wobei die sich ja dann mit Teil 7 wieder gefangen haben. Das war dann wieder ein richtig schöner Horrortitel. Und jetzt bin ich mal gespannt auf Teil 8. Sie geht auch wieder in die Richtung vom siebten Teil, also auch wieder mit der, aus der Ego-Perspektive. Diesmal mit Werwölfen und Vampiren, was man gesehen hat. Also es könnte mal richtig interessant werden. Ja,
das große Warten.
Ja, große Warten. Aber Resident Evil 6 kann ich nicht empfehlen.
Fällt so aus der Reihe raus.
Fällt aus der Reihe raus. Und 5 war erst recht nicht. Der 5 war sogar eigentlich noch schlimmer als der 6er, aber ich kann zu wenig zum 5er sagen. Das wäre ja auch ein bisschen unfair.
Noch weniger gezockt.
Eben. Habe ich halt im Prinzip gar nicht gezockt. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht groß zu sagen. Capcom an sich haben eigentlich liefern die immer sehr gut ab. Aber da haben die halt dann was Neues versucht und es kam halt überhaupt nicht an. Was aber auch gut war, weil dann haben die wenigstens gewusst, okay, ein bisschen schon mal wieder back to the roots, also mehr wieder Richtung Survival-Horror. Und da kam halt dann das siebte.
Ja, ich glaube auch generell so, das
dann passt das Remake ganz
gut zu dieser Episode. Dass wir jetzt nicht einfach nur Spiele dran nehmen, die einfach wirklich schlecht sind. Klar, alle Spiele, die wir heute beschrieben haben, sind für den einen oder anderen auf jeden Fall spielenswert.
Es sind ja keine Katastrophen.
Nur sie haben uns halt in unserer Mentalität als Gamer ein bisschen enttäuscht. Mhm. Einfach nur, weil wir die Serien, glaube ich, so lieben gelernt haben. Und
ja. Die Vorgänger so gut waren und so stark. Wir sind damit ja nicht allein. Es gibt ja genug Kritiker oder auch Fans, die das ja ähnlich sehen da draußen.
Ja, klar. So eine alte Liebe, die irgendwie jäh unterbrochen wurde.
Ja, deswegen.
So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Nee, ich würde tatsächlich das so unterschreiben. Und von den Spielen, wo wir jetzt heute genannt haben, würde ich mir persönlich jetzt keins kaufen.
Keins mehr kaufen. Ja. Wir haben sie ja alle gekauft, Jan.
Ja, keins mehr kaufen. Stimmt ja, tatsächlich.
Das stimmt schon.
Wobei ich Far Cry, nee, doch, habe ich mir auch gekauft. Syndicate habe ich mir aber, glaube ich, doch, habe ich mir auch gekauft. Das war kein Geschenk. Fuck, stimmt, ja. Ich habe mir auch schon zweimal den Battlefield 3 Premium Pass geholt, aus Versehen. Bei Xbox Online Store, 60 Euro, dachte ich mir, okay, das ist Battlefield 3 mit Premium. Ha, am Arsch, das ist nur Battlefield 3 Premium. Das heißt, nur quasi dieser Season Pass kostet 60 Euro. So, bin ich dann, war ich total angepisst. Mit meinen 17 Jahren da schön Geld verwastet, dann bin ich mit meinem Dynex nach in den Laden. Battlefield 3 Premium, da gab es ja nur Battlefield 3 mit Premium schon. Für 50 Euro. Das ärgert mich bis heute noch. Das ist ja schon etliche Jahre her, es ärgert mich bis heute. Diese 60 Euro. Mit der Inflationsrate, das wäre jetzt ein Porsche.
Hättest du das Geld mal angelegt, ja.
Ja, wäre ich jetzt Porsche-Fahrer, vielleicht Millionär, hätte 6 Model-Freundinnen.
Hätten wir das Geld von den Games damals angelegt, ey. Ja, hätten wir heute, Jan. Wir wären schon längst auf dem Mars. Ja,
mindestens. Ich hätte dann auch lange, blonde, gelockte Engelshaare.
Und wir wären schon auf RX-10, dem zweitbekannten Weltplaneten, erdähnlichen Planeten oder irgendwie sowas.
Genau, wo denn der Universumspräsident quasi Elon Musk herrscht.
Genau.
Mit seiner Sternzerstörerflotte und seinem Todesstern.
Ja, und das ist jetzt Kanon. Wenn wir das Geld hätten,
würden wir einen Todesstern bauen. Wären wir
schon auf RX-10 oder wie der Planet heißt.
Ja.
Und würden schon mal Bier für euch brauen.
Ja, so eine
und,
Welt.
Und Internetleitungen verlegen.
Ja, aber die laufen dann quasi in den Leitungen noch schneller als Glasfaser über
Telepathie.
Telepathie. Ach, kein schwarzes Loch. Schwarzes Loch irgendwie angezapft. Oder Wurmlöcher. Schaffen wir einfach ein Wurmloch.
Ja, und dann können die Leute über uns abranten für die schlechtesten Versprechen.
Genau, und dann so hat dann quasi, jeder zu Hause ein Wurmloch. Wo dann einfach so die Kabel rauskommen, die Glasfaser. Dann verlegen wir einfach Glasfaser in jedes Haus per Wurmloch-Technologie.
Also, spendet uns Geld, wir machen das für euch.
Wir machen das. Das kommt ja allen günstiger. Die Stadt muss nicht mehr irgendwelche Straßen aufreißen. Die, wo jetzt auf dem Land wohnen, die haben da auch einen Freund von uns, der lädt mit 100 Kilobytes die Sekunde runter. Dann tun wir den einfach dann, je nachdem, wo es am stärksten ist. Du brauchst dann weltweit nur ein Ruder. Da hast du ein riesiges Wurmloch. Und dann kannst du quasi von überall dann deine LAN-Kabel reinstecken und hast dann immer 500K-Leitung nach Hause verlegt. Perfekt.
Das müssen wir machen für die Menschheit. Jan.
Das müssen wir machen. Für euch machen wir das. Also
in dem Sinne, wir überdenken das.
Genau. Wir haben doch nochmal ein Telefonat dann mit der Telekom. Zwecks Umsetzung, Vermarktung. Und mit Elon Musk müssen wir auch noch telefonieren.
Ja, wir haben gerade noch was vor, deswegen.
In dem Sinne.
Wir hoffen, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Ein bisschen.
Ja, Ubisoft. Falls es ein Ubisoft-Mitarbeiter mithört, ja. Ihr seid scheiße.
Gib einfach mal ein Like. Du bist doch eh scheiße bezahlt, oder?
Ja, wir müssen ihn abwerben. Ist also okay.
Stimmt, wir suchen auch noch einen Praktikanten.
Genau, unbezahlt. Aber dafür bist du gewertschätzt. Und du musst nicht mehr bei Ubisoft arbeiten. Das ist ja schon eigentlich Grund genug. Du bringst
nie wieder scheiß Fortsetzungen raus.
Genau, und du kannst nicht mal auf der Straße bespuckt werden, dafür, dass du bei Ubisoft arbeitest.
Sondern noch für TwoPod OneCast.
Der Podcast mit Pummel.
In dem Sinne.
Danke fürs Anhören, Jungs und Mädels da draußen. Und Diverse, ja, die Diversen dürfen wir auch nicht vergessen. Die müssen wir auch hier namentlich nennen. Auch an alle Heiligen und Schutzpatronen da draußen. Und griechischen Gottheiten.
Grüße an Jesus.
Auch Grüße an Jesus.
In dem Sinne, bleibt gesund, Leute. Haut rein.
Tschüss.